Sie hören Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
Ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Tabea Stoffers und das heutige Thema bewegt sich zwischen Patient und Technik. Es geht um den Beruf des oder der MTRA. Was sich hinter diesen vier Buchstaben verbirgt, das wissen meine beiden Studiogäste Florian Stopp, MTRA, am MRT im MVZ. Wir arbeiten mit vielen Abkürzungen heute und Larissa Weber, ebenfalls MTRA im Diakonieklinikum Jungstilling. Herzlich willkommen bei uns, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Die einzige Abkürzung, die jetzt gar nichts enger mit unserem Thema zu tun hat, ist MVZ. Das ist medizinisches Versorgungszentrum, das ist halt Ihr Arbeitsplatz.
Richtig.
Herr Stopp, ist eine ambulante, interdisziplinäre medizinische Versorgungseinrichtung, also verschiedene Disziplinen unter einem Dach quasi und
genau. In
der ambulanten Versorgung. Ja, wir kommen jetzt mal zu den ersten wichtigen Abkürzungen, MTRA oder jetzt auch kürzer neuerdings MTR. Was verbirgt sich dahinter und was macht jemand mit dieser Ausbildung?
Das ist eigentlich ganz einfach, es ist ein medizinisch-technischer Radiologieassistent, abgekürzt dann auf Radiologietechnologe. Und wir führen Untersuchungen durch in der Diagnostik, Strahlentherapie und Nuklearmedizin.
Mhm.
Ganz einfach.
Also die Bildgebung quasi, das machen Sie, führen Sie durch dann.
Korrekt, genau.
Die verschiedenen Verfahren. Wir hatten schon mal eine Folge zu den verschiedenen Verfahren der Radiologie. Vielleicht geben wir noch mal einen kurzen Überblick, mit welchen Verfahren Sie dann ganz praktisch arbeiten.
Ja, wir arbeiten im Röntgen, also generell die konventionelle Radiologie, die ganz normalen Röntgenbilder, die man so kennt, eine CT-Computertomographie, das MRT, Magnetresonanztomographie. Und dann haben wir am Jungstilling noch ein PET-CT, das ist in Zusammenarbeit mit der Nuklearmedizin.
Mhm. Gibt's also, geht's um radioaktive Substanzen?
Genau.
Mhm. Und ich glaube auch Angiografie wird dazu gezählt, oder?
Genau.
Genau,
die
haben wir auch.
Intervention, die Durchleuchtung sozusagen.
Ja, also genau. Gefäßdurchleuchtung.
Gefäßdurchleuchtung,
mhm. Genau. Für Sie beide war ja die Ausbildung zum medizinischen Technologen in der Radiologie, so heißt das dann ganz vollständig, ja nicht Ihre erste Berufswahl. Wie sind Sie denn in den Beruf gekommen?
Ich habe während meines Studiums in einer Dialyse arbeiten dürfen in den Semesterferien und habe daraufhin festgestellt, dass mir die Arbeit mit der Technik und den Menschen ein bisschen mehr Spaß macht. Habe dann mein Studium abgebrochen und dann ganz normal mich beworben und habe dann die Ausbildung angefangen. 2012 war ich dann fertig und bin dann hier nach Siegen gekommen.
Und was fasziniert Sie so an dem Thema Radiologie?
Im Prinzip eigentlich, dass wir als erstes Personal bei kranken Menschen mit ein bisschen Berufserfahrung wissen, was der Mensch hat, warum er krank ist oder auch bei Unfällen, wo die Brüche sind oder wie das aussieht. Und mit ein bisschen Berufserfahrung sieht man dann ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge und kann die auch schon einordnen. Das ist eigentlich schon sehr interessant. Jeder Tag ist anders, jeder Tag ist neu. Das ist schon aufregend.
Mhm. Bei Ihnen, Frau Weber?
Bei mir war es so ähnlich. Ich war nur vorher auch schon im medizinischen Bereich, war medizinische Fachangestellte und habe mir dann gedacht, die ganzen Röntgenbilder muss doch jemand erzeugen. Und habe mich dann mal belesen und bin auf den Beruf gestoßen und habe gedacht, das ist gut, da möchte ich bleiben, da sehe ich mich. Und genau, man hat weiter den Kontakt mit Patienten. Und hilft eigentlich auch, weil jeder braucht eine Bildgebung.
Mhm. Und das ist auch ein Beruf mit Entwicklungschancen, ne? Also,
Sie ja, sind also man kann sehr viele verschiedene Dinge machen. Wir beide sind jetzt noch Praxisanleiter, noch nebenbei. Man kann noch in die Leitungsposition aufsteigen. Gibt schon viele Möglichkeiten.
Mhm. Und Sie haben zwar die gleiche Ausbildung, aber Ihr Arbeitsalltag unterscheidet sich doch erheblich voneinander. Vielleicht nehmen Sie uns mal gedanklich mit zu sich auf die Arbeit, wenn Sie morgens oder je nachdem auch mittags Ihren Dienst antreten. Was erwartet Sie dann?
Also ich arbeite ja im MVZ, im MRT. Unser Arbeitsalltag ist eigentlich nur am MRT. Mhm. Das heißt, wir haben morgens einen Terminkalender und arbeiten dann die Termine ab mit den Patienten. Ganz normal 7:30 Uhr ist Arbeitsbeginn. Wir haben dann unser Gerät hochgefahren, schauen, welcher Patient zuerst da ist, haben einen Überweisungsschein, überprüfen den bei Rückfragen, sprechen mit unseren Radiologen und arbeiten dann im Prinzip die Überweisungsscheine, sage ich jetzt einfach mal, ab. Mhm. Ganz einfach gesagt.
Und wie arbeiten Sie die ab? Also Sie nehmen den Patienten dann in Empfang und was machen Sie dann mit?
Genau, wir haben eine ganz normale Patientenvorbereitung für die Untersuchung. Beim MRT ist ja wichtig, wir arbeiten mit Magneten. Mhm. Das heißt, alles, was irgendwie Elektronik oder Metall ist, würde stören, also am Patienten oder im Patienten. Deswegen müssen wir auch sehr viel den Patienten fragen, ob er Herzschrittmacher hat, Hörgeräte, irgendwelche anderen Implantate, die irgendwie rausgehen oder störend, müssen wir ablegen und bereiten dann unseren Raum für die jeweiligen Untersuchung. Da ist ja für jede Untersuchung gibt es andere Messspulen. Das wird alles vorbereitet, dass der Patient sozusagen einfach nur noch mit uns in den Untersuchungsraum reingehen kann. Wir den Patienten auf dem Untersuchungstisch lagern, einstellen, ihn vorher noch aufklären, was wir jetzt machen, welche Geräusche er erwartet, dass wir vor der Tür sind, dass wir Kameras haben, ihn durch ein Fenster beobachten können oder auch bei Rückfragen oder bei Angst mit einer Notfallklingel den Patienten auch dann direkt schon wieder rausholen können oder auch einfach beistehen können, wenn er jetzt irgendwelche Probleme hat.
Also der Patient hat schon akustisch Kontakt mit Ihnen und auch Blickkontakt gegebenenfalls.
Gegebenenfalls Blickkontakt, je nachdem, wie die Lagerung auf dem Tisch ist, sieht er uns nicht. Aber wir haben immer Blickkontakt mit dem Patienten über eine Kamera und einem Fenster. Mhm. Und wir können auch über Lautsprecher mit dem Patienten sprechen. Der kann uns hören, der kann uns auch antworten. Und dementsprechend wissen wir eigentlich immer, ob es dem Patienten gut oder schlecht geht. Mhm. Dann erfolgt unsere Einstellung mit dem Patienten am Gerät. Das heißt, wir gucken, welche Messungen wir jetzt durchführen, stellen die ein und überprüfen jede Messung, die wir beim Patienten gemacht haben, ob die richtig ist oder ob die falsch ist, ob die vollständig ist. Und gegebenenfalls können wir dann auch nochmal Rücksprache mit dem Radiologen halten, der ja zeitnah die Bilder auch direkt anschauen kann und mit uns im Kontakt steht, ob das jetzt so richtig ist oder ob wir noch zusätzliche Sequenzen fahren sollen oder müssen. Mhm.
Sie haben eben schon gesagt, Sie arbeiten so Ihre Liste ab. Das heißt, das ist ein bisschen in gewisser Weise planbar. Morgens wissen Sie schon, was so die nächsten Stunden bringen werden. Bei Ihnen sieht das ein bisschen anders aus, Frau Weber. Da ist mit Planbarkeit nicht so viel, ne?
Nein, das stimmt. Ich arbeite in der Klinik und da ist jeder Tag steckt voller Überraschungen. Wir wissen nicht, arbeiten wir im konventionellen Röntgen, im CT oder im MRT. Das kann von Tag zu Tag wechseln. Die Patienten kommen nicht planmäßig, sondern die Zuweiser von Station, die Ärzte, schicken uns die Patienten bzw. melden die an und wir bestellen die von Station dann ab. Wenn ein Notfall reinkommt, müssen wir den natürlich zuerst behandeln. Das kann man alles nicht planen. Mhm. Wir haben die zentrale Notaufnahme noch, die uns reichlich Patienten schickt. Genau.
Ja, wir haben jetzt eben beim Herrn Stopp schon gehört, dass beim MRT, dass man da gucken muss, ob es noch irgendwelche metallenen Gegenstände irgendwie im oder am Patienten gibt, die entfernt werden müssen. Worauf muss man denn beim CT zum Beispiel achten?
Beim CT ist es auch wichtig, dass metallische Gegenstände nicht mit im Bild sind, weil die Bildartefakte machen. Genau, ist aber nicht so schlimm wie im MRT zum Beispiel, weil da wird es ja angezogen durch die Magneten. Beim Röntgen müsste man aber auch alles ablegen, wie zum Beispiel, wenn man ein Handgelenk röntgt, sollte man die Uhr ausziehen, weil das überdeckt sonst.
Und müssen die Blutwerte irgendwie kontrolliert werden vorher?
Genau, für die CT-Untersuchung müssen Blutwerte kontrolliert werden, Nierenwerte und Schilddrüsenwerte, weil die Patienten Kontrastmittel bekommen. Mhm. Und da muss man dann auch fragen, ob sie irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten haben, weil die sonst darauf gegebenenfalls reagieren könnten.
Das gehört dann auch zu Ihren Aufgaben, das nochmal abzuklären.
Genau, das fragen wir vorher nochmal, aber die Radiologen machen auch ein Aufklärungsgespräch mit den Patienten und fragen dann auch nochmal nach und klären die Patienten darüber auf. Mhm.
Jetzt kommt so aus Ihren Berichten schon so raus, dass es eine Kombination aus dem technischen Verständnis und der Empathie auch ist, weil Sie ja auch den Patienten begleiten. Da gibt es ja auch Ängste, gibt vielleicht auch Patienten, die schon älter sind, die das vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklärt kriegen müssen. Wie lassen sich denn Empathie und Technik, Liebe so miteinander verbinden?
Eigentlich ganz gut, wenn man ein bisschen das Interesse hat und auch wirklich auf den Menschen eingeht, dann funktioniert das eigentlich sehr gut. Ist ja wie bei allen anderen oder wie bei Kindern auch, wenn man Dinge vernünftig erklärt und sagt, was, wie, warum passiert, dann haben die meisten Menschen eigentlich ein Verständnis dafür und wissen, was jetzt geschieht, dass sie keine Angst haben müssen oder dass jetzt mal laut werden sollte oder dass der Raum dunkel ist, dass der Tisch kalt ist. Ich glaube, wenn man da ein bisschen auch auf den jeweiligen Patienten eingeht, dann kann man da am meisten wirklich auch mit ruhigen Worten bewirken.
Mhm. Und so eine Untersuchung kann ja länger dauern, ne? Das eine Stunde im MRT kann schon mal vorkommen, ne?
Oder? Genau, wenn wir jetzt bei uns zum Beispiel im MVZ die Spezialuntersuchungen wie einen Ganzkörper haben, die dauern dann schon mal 1,5 Stunden. Mhm. Da versuchen wir schon mit dem Patienten auch zu kommunizieren, wie lange wir noch haben, wie viel wir schon geschafft haben, dass sie super ruhig halten. Mhm. Das ist schon wichtig, das gibt dem Menschen auch Vertrauen. Er weiß, okay, da ist jemand, er passt auf mich auf, er kontrolliert alles. Das ist schon wichtig, dass man da auch wirklich auf den Patienten eingeht und ein bisschen auch zeigt, du bist nicht alleine, auch wenn du hier lange liegst, die ganzen Messspulen überall drauf hast, das kriegen wir schon gemeinsam hin.
Lagern Sie dann quasi auch um während so einer langen Untersuchung oder bleibt er dann 1,5 Stunden genauso, wie Sie den am Anfang platziert haben, da liegen?
Also bei dem Ganzkörper-MRT zum Beispiel, da hat der Patient von Kopf bis zum Fuß Messspulen auf dem Körper, mhm, und wird dann einfach nur mit der Tischbewegung durch das MRT gefahren. Er muss sich, okay, sozusagen nicht selber mehr bewegen, muss auch nicht umgelagert werden. Das ist bei den ambulanten Patienten sehr angenehm, weil die meistens zu Fuß sind oder im Rollstuhl. Im stationären Bereich sieht das wieder ein bisschen anders aus. Da muss man dann auch schon mal aus dem Bett jemanden umlagern. Das funktioniert natürlich nur im Team, zu zweit oder zu dritt. Alleine ist das ein bisschen schwierig. Im CT das Gleiche. Und die Tische sind ein bisschen schmaler. Da muss man auch wirklich aufpassen und mit dem Patienten vernünftig reden. Wir lagern jetzt um. Bitte Hände auf die Brust zum Beispiel, den Kopf anheben. Und damit der Patient sich auch nicht wehtut oder wenn er zum Beispiel irgendwelche Schmerzen hat, die nicht noch verstärkt werden.
Sie brauchen aber neben technischem Verständnis, Empathie, auch medizinisches Wissen. Sie müssen schon auch beurteilen können, ist dieses Bild jetzt grenzwertig? Kann der Radiologe damit überhaupt was anfangen oder müssen wir das auf jeden Fall nochmal machen? Das müssen Sie ja einschätzen können. Das heißt, so ein gewisses Wissen, wie so ein Bild aussehen muss von der Lunge zum Beispiel, das müssen Sie haben, oder?
Ja, genau. Im Röntgen ist es was einfach, weil man da nur ein Bild macht, wie ein Foto zum Beispiel. Da sind, sage ich mal, Bewegungsartefakte jetzt nicht so häufig. Aber im MRT zum Beispiel, wenn die dann doch lange liegen müssen oder Patienten, die stationären Patienten, die dann doch schmerzgeplagt sind, die bewegen sich dann natürlich. Dann muss man einschätzen können, sind die Bilder verwertbar oder muss ich die Sequenz nochmal wiederholen, mhm, um eine gute Aussage treffen zu können über den Befund, den der Patient hat.
Mhm. Genau. Und wenn es unklar ist, dann halten die nochmal Rücksprache mit den Radiologen,
oder? Ja, ich glaube, mit gewisser Berufserfahrung kann man dann schon selber einschätzen, ob das richtig ist oder nicht und wiederholt das dann einfach von sich aus nochmal. Mhm. Man kann auch mit dem Patienten nochmal sprechen, dass er bitte nochmal versucht, ein bisschen ruhiger zu halten. Im CT ist das ein bisschen einfacher, da dauern die Untersuchungen etwas, sind die nicht ganz so lang, die sind kürzer. Da ist es trotzdem ein bisschen schwierig, wenn die Patienten unruhig sind, Bewegungsartefakte zu unterdrücken. Dann muss man halt trotzdem irgendwie versuchen, den Patienten ruhig zu stellen oder manchmal auch ein bisschen zu fixieren, dass er da von alleine gar nicht mehr viel machen muss, außer einfach nur liegen, atmen und ruhig halten. Die 2, 3, 4 Minuten MRT ist manchmal ein bisschen schwieriger. Ja, das stimmt.
Und wenn man so wie Sie tagtäglich Menschen durchleuchtet, da gibt es ja wahrscheinlich auch schon mal skurrile Funde. Dinge, die man sieht, die da eigentlich nicht hingehören. Können Sie uns da auch noch was erzählen?
Ja, also ich habe ja vorher in einer anderen Klinik gearbeitet. Da waren solche Bilder schon mal ein bisschen spektakulär, weil man dann irgendwie Parfümflaschen an Stellen findet, die eigentlich nicht dahin gehören und sich fragt, warum, wieso, weshalb der Mensch das so gemacht hat. Aber auch wenn wir im Röntgen Patienten hatten, die psychiatrisch gewesen sind und Dinge verschluckt haben, die müssen ja auch irgendwie gefunden werden, wo die sich jetzt befinden, die können sich auch innerlich verletzen, waren das so in den Nachtdiensten spannende Fälle.
Mhm. Das glaube ich. Und wir hatten im Vorgespräch, hatten Sie gesagt, Metallsplitter aus dem Krieg zum Beispiel sind auch immer mal Thema gewesen.
Genau, also ich kann mich an 2 Situationen erinnern, da wussten die Patienten nicht, dass sie irgendwelche Splitter hatten und wurde dann ganz speziell im MRT untersucht, die Kopfschmerzen hatten und da ist halt die Gefahr, wenn die an empfindlichen Stellen sind, dass sie sich halt auch durchs MRT bewegen könnten im Gewebe und Patienten dann nochmal innerlich verletzen, ja. Mhm.
Ist aber nichts passiert.
Bisher nicht, nein, Gott sei Dank.
Gibt es schöne Erinnerungen, die Sie in Ihrem Berufsleben schon sammeln konnten, wo Sie Patienten so halt in der Bildgebung gesehen haben und später nach der Behandlung nochmal gesehen haben?
Also ich denke da ganz speziell an die Schlaganfalldiagnostik. Nach Patient ganz normal mit einem Schlaganfall gekommen, dann eine Bildgebung bekommen, ein CT oder ein MRT und dann danach direkt die Intervention, also die Angiografie, um den Gefäßverschluss wieder zu öffnen. Und die Patienten kamen dann meistens im liegenden Bereich, haben wirklich nichts mehr mitbekommen und zwei Tage später hatten wir die nochmal zur Kontrolle gehabt und die waren am Laufen und am Lächeln und haben sich bedankt, weil die dann doch mitbekommen haben, wer da jetzt wem geholfen hat. Und das sind so Momente, das macht den Arbeitsalltag einfacher und schöner. Dann weiß man so, okay, das war ganz gut, was man hier gemacht hat. Ist nicht immer so, aber in der Regel sind solche Fälle auch im Kopf drin und sagen, okay, das ist schon ganz cool, was wir hier machen eigentlich.
Das teilen Sie auch, die
das
Ansicht.
Das teile ich auch auf jeden Fall.
An der Ausbildung hat sich ja in den letzten Jahren auch einiges getan. Was ist denn jetzt ganz oder relativ neu seit 2023, außer der Abkürzung, die jetzt noch kürzer ist?
Wir haben zum Glück im Radiologiebereich endlich eine Ausbildungsvergütung, wie zum Beispiel auch in der Pflege. Das ist ganz wichtig, dass wir das endlich haben, um auch junge Menschen dazu bewegen, bei uns eine Ausbildung zu machen. Das war ja vorher anders. Ich weiß, bei uns beiden, wir durften noch bezahlen, dass wir die Ausbildung machen, wie auch die Physiotherapie. Das ist ganz schwierig. Ansonsten haben wir eine super praktische Ausbildung mittlerweile an verschiedenen Standorten, also wirklich auch in der Diagnostik, in der Strahlentherapie, in der Nuklearmedizin. Wir müssen mittlerweile ein interdisziplinäres Praktikum machen auf verschiedenen Stationen im Krankenhaus, dass der Auszubildende auch wirklich alle Bereiche im Krankenhaus abgedeckt bekommt und vielleicht auch dann sagt, okay, die Radiologie ist doch nichts, ich würde gerne die Pflege wechseln, ist ja kein Problem, kann man ja verstehen. Und die rein schulische Ausbildung hat sich auch massiv verbessert, dass man auch wirklich einen höheren theoretischen Anteil hat mit viel Technik, Physik, Mathematik, Biologie, Anatomie, dass man da auch wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum an Ausbildung auch bekommt und die Auszubildenden auch wirklich besser vorbereitet in die Praxis gehen.
Und über die Weiterentwicklungsmöglichkeiten hatten wir ja schon gesprochen, dass es da auch viele Möglichkeiten gibt, sich noch ein bisschen weiterzubilden.
Genau.
Und Ausbildungsmöglichkeiten gibt es auch bei uns, ne?
Ausbildungsmöglichkeiten gibt es auch bei uns, genau.
Das wollten wir nicht unerwähnt lassen. Was muss man denn mitbringen, wenn man sich für den Beruf interessiert?
Ja, ich denke halt schon Empathie auf jeden Fall, Interesse an Technik, Medizin, mit Menschen zu arbeiten. Ich glaube, ein Stück weit auch stressresistent. Also in der Klinik ist auf jeden Fall das Stresslevel ganz, ganz anders als in der Praxis. Man darf nicht vergessen, wir arbeiten mit kranken Menschen, mit Menschen, die Schmerzen haben, denen es schlecht geht. Wir arbeiten auf Intensivstationen teilweise. Der Anblick von Menschen mit vielen Schläuchen im Körper kann nicht jeder. Man muss mit Druck umgehen, vor allem auch im Nachtdienst, bei Notfallsituationen. Man sollte selbstständig arbeiten können nach der Ausbildung. Das ist auch ganz wichtig, wirklich von alleine die Arbeit abdecken zu können. Ja, solche Dinge.
Man muss sich auch auf die Leute einstellen können, weil jede Person ist anders. Es kommen Kinder, es kommen ältere Leute. Da muss man mit jedem anders umgehen. Es kommen auch manchmal nicht so leichte Leute, sage ich jetzt mal, die anstrengend sind. Wenn die über die Notaufnahme kommen, haben die da vielleicht schon mal gewartet. Dann sind die bei uns auch nicht mehr so nett und möchten schnell behandelt werden und sagen, wie lange dauert es denn jetzt noch? Damit muss man auch umgehen und weiterhin freundlich bleiben.
Das stimmt. Ja. Schwierig manchmal.
Und auch, Sie hatten das eben schon mal auch erwähnt, mit der Notaufnahme, wenn dann schwerst Verletzte kommen, das ist schon auch tough. Also es ist nicht immer alles so ganz harmlos, ne, was man so sieht dann.
Nee, dadurch, dass wir auch das Traumazentrum haben und viele Schwerverletzte kriegen, man arbeitet sich aber rein. Also ich denke, die ersten Male, wenn man dann doch einen Schwerverletzender hat, schluckt man erstmal und muss vielleicht auch einmal durchatmen. Aber mit den Berufsjahren und der Erfahrung kommt das alles und dann kann man das auch eher verkraften.
Sehe ich auch so. Und die Erfahrung macht auch die Sicherheit, in Notfallsituationen richtig zu reagieren.
Souveränität gewinnt man dann.
Definitiv, ja. Also viele Situationen so durchzuerleben, auch im Team, das stärkt einen schon, auch vom Selbstbewusstsein. Und da kann man auch mit solchen Situationen viel, viel besser umgehen. Am Anfang ist jeder klein, jeder muss lernen. Das ist nicht einfach, immer solche Situationen zu meistern. Und ich glaube, wenn man ein gutes Team hat, dann kann man da auch schon viele Dinge bewältigen.
Können sich austauschen, wenn es mal einen schwierigen Fall gibt oder so.
Definitiv.
Auf jeden Fall. Da sind ja auch viele Fachabteilungen dann mit dabei und man ist also nie alleine.
Und Sie können den Beruf empfehlen und würden ihn auch wieder wählen.
Auf jeden Fall.
Ja, natürlich.
Ich versuche das Wichtigste nochmal zusammenzufassen. Also die medizinischen Technologen für Radiologie arbeiten an dieser Schnittstelle zwischen Patient und Technik. Und sie bedienen bildgebende Geräte wie Röntgengeräte, CT, MRT und ähnliches und sind während der Untersuchung für die Patienten da. Sie erklären den Ablauf, die nehmen die Ängste, sie führen die Untersuchung dann durch. Sie haben dadurch, dass sie diese Bildgebung durchführen, auch Einblick in alle möglichen Fachabteilungen, was die Arbeit sehr spannend und abwechslungsreich auch macht. Und für den Beruf braucht man neben technischem Verständnis und Empathie eine gute Portion psychische Belastbarkeit.
Kann man so zusammenfassen. Das,
genau.
Ja, unser Gespräch ist damit schon am Ende. Es ging wieder sehr flott hier. Herzlichen Dank an Sie beide, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wenn Sie, liebe Zuhörer, noch Fragen zu dem Beruf als MRT haben, dann wenden Sie sich gerne per E-Mail an uns an presse@diakonie-sw.de. Vielen Dank an Sie beide für Ihr Kommen. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
Vielen Dank.
Danke.
Sie hörten Dispod, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.